kommt doch auch in den Liedern zum Ausdruck, was unsere Herzen bewegt, was Gottes Wort uns sagt und was wir glauben. Es gab schon vor uns Menschen, die besungen haben, was wir jetzt erleben.
Amen.
Sie haben schon durch den Geist gespürt und gewusst, dass es kommt.
Amen.
Die Propheten in der Schrift vorausgesagt haben, was kommen würde, so haben auch Dichter schon zum Ausdruck gebracht, was kommen wird. Und wir dürfen begnadigt sein und in dieser Zeit leben, in der nun wirklich alles zum Abschluss kommt. Es hat in der Tat eine solch wichtige Zeit in der Heilsgeschichte noch nicht gegeben. Die beiden Generationen, die eine vor oder bei dem ersten Kommen Christi und die zweite jetzt vor seiner Wiederkunft, sind in der Tat heilsgeschichtlich am wichtigsten. Und wir dürfen aus Gnaden jetzt leben. Und nicht nur leben, sondern Leben aus Gott empfangen haben.
Amen.
Uns in Übereinstimmung mit dem Worte bringen zu lassen. Es leben ja einige Milliarden Menschen auf Erden, aber nur wenige in dieser Zeit die Gnade vor Gott gefunden haben. Man könnte erschrecken, wenn man die kleine Schar mit der großen Menge vergleicht, die nicht zum Herrn kommen. Und dennoch müssen wir Gott alles überlassen und dankbar sein, dass er uns zu sich gerufen hat und dass wir sein Eigentum sein dürfen. Lasst uns mit der Wortbetrachtung fortfahren und wiederum das Wort reichlich unter uns wohnen zu lassen. Ich möchte aus dem Propheten Haggai, dem zweiten Kapitel, Vers 4-6 lesen. Haggai, zweites Kapitel von Vers 4-6. Nun aber, sei getrost, Zerubbabel, so lautet der Ausspruch des Herrn, und sei getrost, Josua, Sohn Jozadaks, du hoher Priester, und seid getrost, ihr alle, die ihr das Volk des Landes bildet, so lautet der Ausspruch des Herrn, und arbeitet, denn ich bin mit euch, so lautet der Ausspruch des Herrn der Heerscharen. Die Verheißung, die ich euch bei eurem Auszug aus Ägypten feierlich gegeben habe, bleibt bestehen. Und mein Geist waltet in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr der Heerscharen. Nur noch einmal, eine kurze Zeit wird es, da werde ich den Himmel und die Erde, das Meer und das feste Land erschüttern. Wenn wir die Parallele aus diesem Wort in das Neue Testament hinübernehmen, dann merken wir, dass der Schreiber der Hebräerbriefe begriffen hat, dass es nicht nur um die damalige Zeit ging und um das, was getan wurde, sondern, wie schon so oft betont, liegt doch Prophetie überall verborgen. Und aus Gnaden dürfen wir das einfach sehen und verstehen. Der Geist Gottes erforscht alles und lässt uns die Zusammenhänge wissen. Ich glaube, es steht in Hebräer im 12. Kapitel, dass Gott noch einmal die Erde und den Himmel erschüttern wird. Und da wird uns auch der Zusammenhang gezeigt. Hebräer Kapitel 12, Vers 26 und 27. Seine Stimme hat damals die Erde erschüttert. Jetzt aber hat er diese Verheißung gegeben. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erbeben lassen oder machen. In Vers 27 wird uns dann erklärend gesagt, das Wort noch einmal weist auf die Umwandlung dessen hin, das erschüttert wird, weil es etwas Geschaffenes ist. Es soll eben etwas Bleibendes entstehen, das nicht erschüttert werden kann. Damit bezieht sich der Apostel schon auf das Ende der Endzeit. Gott wird in der Tat noch einmal Himmel und Erde bewegen. So wie er hier im Propheten Haggai sagen lässt, in Vers 5, die Verheißung, die ich euch bei eurem Auszug aus Ägypten feierlich gegeben habe, bleibt bestehen. Es geht gar nicht anders. Was Gott gesagt, was er verheißen hat, muss bestehen bleiben.
Amen.
Das ist das Einzige, das Bestand hat, nämlich Gott und was Gott gesagt hat. Menschenwort kann zurückgenommen, Pläne abgeändert werden, aber Gott spricht, mein Ratschluss soll zustande kommen. Der Ratschluss der Heiden wird zunichte gemacht. Die Verheißung, die ich euch, nicht die irgendjemand, die ich euch bei eurem Auszug aus Ägypten feierlich gegeben habe, bleibt bestehen. Und mein Geist waltet in eurer Mitte. In dem Moment, wo Gott sein Wort zur Erfüllung bringt, beginnt der Geist Gottes zu wirken.
Amen.
Unter der bluterkauften Schar wirkt Wort und Geist Gottes immer zusammen. Da, wo Offenbarung des Wortes ist, ist sie durch den Geist geschehen. Denn nur der Geist offenbart alle Dinge, erforscht selbst die Tiefen der Gottheit. Wo der Geist Gottes nicht wirksam ist, da wird das Wort gedeutet, in alle Himmelsrichtungen erklärt, ohne dass wirkliche Offenbarung des Willens Gottes da zu finden wäre. Und besonders auch der 6. Vers. Denn so spricht der Herr der Herrscharen. Nur noch, und dieses einmal ist eingefügt worden, danach kommt die kurze Zeit. Es wird nämlich nicht x-mal geschehen, hunderte Male geschehen, es wird einmal geschehen. So wie es am Anfang geschah, so wird es am Ende wieder geschehen. Und das, was Gott tut, wird einmalig und nicht nachvollziehbar schon, aber nicht nachgeahmt werden können. Menschen möchten immer gern nachahmen. Gott wird ein einmaliges, ein kurzes, aber mächtiges Werk aus Gnaden tun. So haben es die Propheten vorausgesagt und so wird es auch geschehen. Es heißt dann weiter, nur noch einmal, eine kurze Zeit wird es, da werde ich den Himmel und die Erde, das Meer und das feste Land erschüttern. Man könnte darüber sehr viel lesen, sogar im gleichen Kapitel, Haggai Kapitel 2 von Vers 20. Hier steht, hierauf erging das Wort des Herrn zum zweiten Mal an Haggai am 24. Tage des gleichen Monats folgendermaßen. Sage zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, Folgendes. Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern.
Amen.
Und die Throne der Könige umstürzen und die Macht der heidnischen Königreiche vernichten.
Amen.
Und zwar werde ich die Streitwagen umstürzen, samt denen, die darauf fahren. Sollen wir darüber noch weiter lesen? Das alles zeigt schon, was Harmagedon mit sich bringen wird. Die letzte Abrechnung, wenn Gott wirklich alles erschüttert und die Felsen und Berge hier und dahin bewegt werden und der Herr seine Sache mit der Menschheit austrägt. Da gibt es wunderbare Bibelstellen und darüber könnte man wahrscheinlich bis morgen früh und noch länger sprechen. Aber lasst uns aus Haggai 2 von Vers 15 lesen, um auf unser bereits gestern Abend und heute Vormittag behandeltes Thema zu kommen. Haggai 2 von Vers 15. Nun aber richtet doch eure Aufmerksamkeit vom heutigen Tage an rückwärts. Einmal dürfen wir auch rückwärts schauen, so wird es uns hier in der Bibel gesagt, bevor man Stein auf Stein am Tempel des Herrn gelegt hat. Wie ist es euch da ergangen? Kam man damals zu einem Garbenhaufen von 20 Scheffeln, wurden nur 10 daraus. Kam man zu einer Kelter in der Erwartung, 50 Eimer aus ihr zu schöpfen, wurden es nur 20. Und wann war die Zeit? Wer weiß es? Ich lese euch vor, wann sie war. Hier sollten wir rückwärts schauen. Einmal dürfen wir rückwärts schauen. Nicht im Unglauben, sondern um festzustellen, wie es uns ergangen ist in der Zeit, als wir nicht im Willen Gottes waren. Und dazu, Bruder Baranowski hat es mir schon gesagt vorher, hatte meine Klammer bereits hier eingeheftet. Er hat darüber in Afrika gesprochen. Haggai Kapitel 1. Hier steht von Vers 2 geschrieben, so hat der Herr der Heerscharen gesprochen, dieses Volk, da sagt die Zeit, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen, ist jetzt noch nicht gekommen. Daher erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es etwa für euch selbst an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern daliegt? Auch solche gab es. Die sagen, die Zeit ist noch nicht da. Und dann kam das Wort des Herrn. Ist es etwa Zeit, dass ihr in euren Häusern an der schönen Tafel sitzt? Oder ist die Zeit da, das Haus des Herrn zu bauen und am Tisch des Herrn zu sitzen und die Speise des lebendigen Gottes in sich aufzunehmen? Und das geht noch ein wenig weiter. Es heißt hier in Vers 6, ihr habt reichlich ausgesät, aber kärglich eingebracht. Ihr habt wohl zu essen, aber es reicht nicht zum Sattwerden. Ihr trinkt und stillt den Durst nicht. Ja, sagt mal, ist das nicht ungefähr bis heute so unser Maßstab? Sind wir doch mal ganz ehrlich. Wir essen und haben immer noch Hunger. Wir trinken und sind nicht satt geworden. Irgendetwas ist noch nicht, wie Gott es haben möchte. Etwas ist noch nicht, wie es sein sollte. Sind wir bitte ehrlich. Wir sind doch hier vor Gott versammelt. Und wir spüren es, dass Gott mehr für uns hat. Dass er segnen möchte. Dass er seine Gemeinde wirklich in den Urzustand zurückbringen möchte. Und das wird er tun. Wir haben reichlich ausgesät, haben aber nicht so reichlich geerntet. Wir haben gegessen, Gott sei Dank, dass wir nicht verhungert sind. Wir haben gegessen, aber sind nicht satt geworden. Wir haben getrunken, aber der Durst ist nicht ganz gestillt worden. Nun hat der Herr aber die Verheißung gegeben, dass es anders werden soll. Und dafür sind wir dankbar. Gott kann tatsächlich alles anders machen. Es geht hier noch weiter, in dem gleichen Vers. Ihr habt wohl etwas zum Anziehen, aber keiner wird so recht warm davon. Und wer um Lohn arbeitet, der sammelt den Lohn in einen löchrigen Beutel. Und was war das für eine Zeit? Eine Zeit, in der jeder sein eigenes Haus baute, an der eigenen Tafel saß und seine eigene Sache machte. Ungefähr so wie in den Tagen Jesu, lasst uns 3 Hütten bauen. Wir brauchen keine 3 Hütten. Wir brauchen auch nicht verschiedene Bauten, nicht einen für mich und einen für dich. Was wir im Reiche Gottes benötigen, ist den Bau Gottes. Nicht der eine Bruder eine Sache für sich, und der andere wieder eine Sache für sich. Was wir alle benötigen, ist Hand ans Werk zu legen, nämlich an das Werk Gottes. und mitzuarbeiten an dem Bau, den Gott selber baut.
Amen.
Und dass keiner mehr für sich selber baut. Wisst ihr, wenn man so darüber nachdenkt, dann erfasst einen schon das ganze Elend und der große Jammer, was auch in dieser Generation alles geschehen ist, wie viele verschiedene Richtungen entstanden sind, was da alles zurecht gebastelt und gebaut wird. Und das Haus des Herrn, der Tempel Gottes, die Gemeinde, ist von solchen Bauleuten zerrissen worden. Jeder baut seine eigene Sache, sein eigenes Reich innerhalb des Reiches Gottes. Und das Haus des Herrn liegt in Trümmern. Gott wird der Sache ein Ende machen. Er fordert die Seinen. Er hat sie bezahlt. Er hat sie erkauft. Sie gehören ihm und sie gehören in sein Haus hinein. Das baut er selber. Er nimmt uns nur als Menschen dazu, die tun können, hier auf Erden tun können, was er gebietet oder tun sollen und müssen, was er gebietet. Wichtig ist auch Haggai, erstes Kapitel, und zwar Vers 12 bis 13, 12 und 13. Da hörten Zerubabel, der Sohn Sealtiels, und der hohe Priester Josua, der Sohn Jozadaks, und alle, die vom Volk noch übrig geblieben waren, auf die Mahnung des Herrn ihres Gottes, nämlich auf die Worte des Propheten Haggai, der, wie sie erkannten, vom Herrn ihrem Gott zu ihnen gesandt worden war. Ja, das Volk geriet in Furcht vor dem Herrn. Da machte aber Haggai, der Bote, andere Übersetzung sagt, der Engel des Herrn, Kraft göttlicher Botschaft, dem Volk folgende Eröffnung. Ich bin mit euch, so lautet der Ausspruch des Herrn. Gott hat eine prophetische Botschaft zu dem Zeitpunkt gegeben, als heilsgeschichtlich etwas Außergewöhnliches geschehen sollte und auch geschah. Genauso war es bei dem ersten Kommen Christi, genauso ist es in dieser Generation. Nicht mutmaßen, nicht deuten, sondern prophetisches Wort mitten unter das Volk Gottes gestellt. Geistliche Orientierung, göttliche Belehrung, damit ein jeder weiß, woran er ist. Auch wir haben erkannt, dass nicht Menschen von sich aus geredet haben, sondern Männer Gottes, heilige Männer Gottes, getrieben vom Heiligen Geist, haben Gottes Wort verkündet. Und alle, die aus Gott sind, hören Gottes Wort. Und alle, die jetzt zum Volke Gottes gehören, die können nicht anders, als die göttliche Botschaft, sein vorher verborgenes, aber jetzt geoffenbartes Wort zu glauben. Denn darin wird überhaupt offenbar, dass wir im Reiche Gottes auf den neuesten Stand gebracht worden sind, indem wir die Zeit als zur Erfüllung gekommen betrachten. Als die Zeit erfüllt ward. Hier sagten sie, ist es etwa an der Zeit, an euren eigenen Tischen, in euren eigenen Häusern zu sitzen, an der schön gedeckten Tafel, oder ist es an der Zeit, das Haus Gottes aufzubauen? Ich sage so, die Zeit ist da, das Haus Gottes, die Gemeinde des lebendigen Gottes, wieder in ihrem Urstand auferbaut zu sehen, wie wir es heute Vormittag bereits betrachtet haben. Und ich möchte dazu noch einige Stellen lesen. Die erste aus Esra, Kapitel 28, Esra, Kapitel 28, Vers 22 und 23. Vielleicht der letzte Teil von Vers 22 und auch Vers 23. Die Hand unseres Gottes waltet über allen, die ihn suchen, zu ihrem Heil, zu unserem Heil. Wenn wir Gott suchen, waltet seine Hand über uns, die wir ihn suchen, zu unserem Heil. Ich lese es noch einmal. Die Hand unseres Gottes waltet über allen, die ihn suchen, zu ihrem Heil. Aber seine Macht und sein Zorn trifft alle, die ihn verlassen. So fasteten wir denn und flehten unseren Gott in dieser Sache um Hilfe an, und er ließ sich von uns erbitten. Wenn man die gesamte Geschichte liest, ist festzustellen, welche Not über das Volk Gottes gekommen ist, wie viele Hindernisse in den Weg gestellt wurden, Drohungen und alles Mögliche, aber Gott war mit ihnen, ja, seine Hand wachte und waltete über ihnen, so dass alles gut gegangen ist. Ich lese aus Kapitel 10, Esra, Kapitel 10, Vers 1, auch das scheint mir wichtig in diesem Zusammenhang zu sein, Esra, Kapitel 10, Vers 1. Während nun Esra so betete und weinend vor dem Hause Gottes hingestreckt sein Bußbekenntnis ablegte, sammelte sich um ihn eine sehr große Schar von Israeliten, Männer, Frauen und Kinder. Denn das Volk war in heftiges Weinen ausgebrochen. Ihr Lieben, in dem Moment, wo Gott etwas tut, werden alle erfasst. Alt und jung, groß und klein, wer wir sein mögen. Wenn der Geist Gottes zu wirken beginnt, werden alle in dieses Wirken mit einbezogen werden. Lass mich aus Nehemia, dem ersten Kapitel, lesen. All diese Dinge gehören ja zusammen und sind eine Lektion für uns. Und ich lese aus Nehemia 1 speziell um derjenigen willen, die meinen, sie waren ja nie in Gefangenschaft. Sie kommen aus gläubigem Elternhause. Sie sind schon dem Herrn geweiht, sind gläubig groß geworden. Lasst mich jetzt für uns ein Wort lesen. Es gibt ja in der Heiligen Schrift für jede Lage, für jeden Umstand, für alles eine Antwort. Und die finden wir jetzt in Nehemia im ersten Kapitel, und zwar von Vers 2. Hanai, einer von meinen Brüdern, mit einigen Männern aus Juda kam, als ich mich nun bei ihnen nach den Juden, die in der Heimat zurückgeblieben und der Wegführung entgangen waren, und nach Jerusalem erkundigte, teilten sie mir mit, die übrig gebliebenen, die dort in der Provinz der Gefangenschaft entgangen sind, befinden sich in großem Elend und in schmachvoller Lage. Nicht nur die Weggeführten waren in Not, auch die Zurückgebliebenen befanden sich in einer schmerzlichen Lage. Manchmal meinen wir tatsächlich und schauen auf andere und denken, ja gut, die haben dies und das zu tun. Auch wir sind betroffen. Alle sind mit betroffen. Das gesamte Volk Gottes, ob hingegangen, ob zurückgeblieben, alle waren betroffen auf diese oder auf jene Art. Es heißt hier, auch sie befinden sich in großem Elend und in einer schmachvollen Lage. Die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und die Tore der Stadt mit Feuer verbrannt. Was nützte ihnen selbst das Zurückbleiben, wenn das Haus Gottes und die Mauern der Stadt alles zerstört wurde? Was hatten sie davon? Ob weggeführt oder zurückgeblieben, die Not kam über alle. Und so haben auch wir es verstanden und begriffen. Die Not ist über die Gesamtgemeinde gekommen. Man mag hier oder da verschleppt gewesen sein, hier oder da in babylonischer Gefangenschaft oder auch nicht. Die Not hat uns alle gleichermaßen ergriffen, weil das Haus des Herrn, weil die Gemeinde, weil der Tempel, weil eine Zerstörung stattgefunden hat und ein Neuaufbau muss geschehen durch die Gnade Gottes. Ich weiß nicht, ob wir alle das Alte Testament lesen, aber da wiederhole ich mich wirklich gern. Im Alten Testament sind doch die Schattenbilder für das, was in Wirklichkeit kommen würde, aus Gnaden gegeben worden für alle, die es sehen und erleben möchten. Dann heißt es hier weiter, wir befinden uns in schmachvoller Lage, die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und die Tore der Stadt mit Feuer verbrannt. Als ich diese Mitteilungen vernahm, setzte ich mich hin und fing an zu weinen und trug tagelang Trauer unter beständigem Fasten und Flehen und richtete an den Gott des Himmels folgendes Gebet. Und das Gebet werde ich ja nicht ganz lesen, aber in Vers 8 steht, ach, gedenke doch der Verheißung, die du deinem Knechte Mose gegeben hast, mit den Worten, wenn ihr treulos handelt, so werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt und meine Gebote behaltet oder beachtet und danach tut, so will ich, wenn sie auch verspringt sind, von euch bis ans Ende des Himmels befinden würden, solltet, zurückholen oder von dort sammeln und sie an die Städte zurückbringen, die ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Amen. Am Anfang haben wir gelesen im Propheten Haggai, dass gesagt wurde, die Verheißung, die Gott seinem Volke am Anfang gegeben hat, bleibt bestehen. Hier bezieht der Mann Gottes sich ebenfalls auf jene Zeit und hält dem Herrn vor Augen, dass er selbst verheißen hat, wenn sein Volk zerstreut würde bis an die Enden der Erde, dass er es zurückholen und zurückführen würde. Und hier sagt dieser Mann Gottes, ach, gedenke doch der Verheißung. Ich glaube, dass unserem Herrn, und verzeiht, wenn ich das jetzt ein wenig menschlich formuliere, aber dass ihm nichts so nahe geht, als wenn wir ihm die Verheißungen im Glauben und in Liebe vorhalten und sagen, Herr, du hast doch verheißen, du hast es doch gesagt. Wir glauben, was du gesagt und was du verheißen hast. Gedenke unser, gedenke der Verheißungen, die du gegeben hast. Und ihr werdet sehen, Gott wird seinen Arm bewegen müssen, denn er handelt ja nur gemäß dem, was er verheißen hat. Und wenn wir ihn an seine Verheißungen erinnern, dann muss er handeln. Er kann nicht anders. Wie oft haben wir es hier gesagt? Wahrer Glaube ist doch in den Verheißungen Gottes verankert. Es gibt keinen anderen Punkt, in dem wahrer Glaube verankert werden könnte, als in den Verheißungen Gottes. Und hier wird uns doppelt bekräftigt, dass Gott der Verheißungen, die er am Anfang gegeben hat, gedenken möge, und er gedenkt ihrer. Und wenn er sagte, dass er noch einmal Himmel und Erde bewegen wird, dann muss er es tun. Versteht dieses Wort muss nicht so, als würde man es dem Herrn befehlen. Ihm kann niemand befehlen. Aber er ist an sein Wort gebunden. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Sein Ratschluss muss zustande kommen. Was er verheißen hat, ist gewiss und wird geschehen. Dafür wird Gott selber Sorge tragen. Lasst mich aus dem Propheten Nehemia weiterlesen, aus dem zweiten Kapitel. Nehemia Kapitel 2, Vers 17. Nunmehr sagte ich zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden, dass Jerusalem nämlich in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer vernichtet sind. Kommt, lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gegenstand des Spottes sind. Sie wussten ganz genau, solange sie zerstreut in Gefangenschaft, ohne Stadtmauer, ohne Tempel, ohne das alles sind, sind sie ein Spott der anderen. Aber mit dem Moment, wo der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird, sind sie nicht mehr zum Spott. Mit dem Moment hat alle Welt Ehrfurcht vor diesem Volke, weil Gott mit ihm ist. Genauso ist es doch mit uns. Wir haben viel gesät, wenig eingebracht, haben uns ausgestreckt, es reichte nicht, haben gegessen, blieben hungrig, haben getrunken, der Durst wurde nicht gestillt. Aber Gott hat die Fülle. Und er will diese Fülle noch einmal kundtun. In seiner wiedererbauten Gemeinde will er alles, was er verheißen hat, zurückerstatten. Und das, was er am Anfang getan hat, will er am Ende tun, wird er am Ende tun. Könnt ihr das glauben?
Amen.
Ich kann es glauben, denn so hat er es verheißen und so wird es auch geschehen. Nun höret, was da noch geschrieben steht in Nehemia im dritten Kapitel. Nehemia Kapitel 3, vielleicht lesen wir Vers 33 und 34. Als nun Sanballat erfuhr, dass wir die Mauer wieder aufbauten, geriet er in Zorn und heftigen Ärger und spottete über die Juden, indem er in ihrer Gegenwart, indem er in Gegenwart seiner Stammesgenossen und der Kriegsleute von Samaria sagte, was machen die ohnmächtigen Juden da? Habt ihr es gelesen? Was machen die ohnmächtigen Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie jemals Opfer darbringen? Werden sie damit eines Tages zu Ende kommen? Werden sie die Steine, die doch verbrannt sind, aus den Schutthaufen lebendig machen? Hier steht das Wort lebendig machen. Wir sollen als lebendige Bausteine in den Bau Gottes hineingefügt werden.
Amen.
Jetzt fragt ein Unbeschnittener, ein Ungläubiger, ja, seht euch doch diese ohnmächtigen Juden an. Es liegt alles in Trümmer. Die Steine sind verbrannt.
Ja.
Wird sie jemand lebendig machen? Das heißt wieder formen? Werden sie je wieder brauchbar sein? Können sie je wieder verwandt werden? Noch war es ein Spott.
Ja.
Und ich denke da an das Wort des Propheten Hesekiel. Als er die Totengebeine sah und die Frage entstand, Menschensohn, können diese Totengebeine wieder lebendig werden? Und die Antwort war demütig, Herr, du weißt es. Herr, du weißt es. Und dann kam plötzlich die Antwort, sprich zu den Totengebeinen, dass sie wieder Leben bekommen. Und er sprach das Wort des Herrn und sie wurden wieder lebendig. Eine große Schar. Können die Steine, die in Trümmer liegen, in Schutt und Asche liegen, verbrannt sind, können sie wieder brauchbar gemacht werden? Können sie lebendig gemacht werden? Können sie wieder aufgebaut werden? Ja, bei Gott, ja und nochmals ja.
Amen.
Und wenn wir alle noch so elend sind, wenn wir alle noch so deformiert worden sind, unser Gott kann uns alle wieder passend machen. ohne dass es mangelt und ohne dass es fehlt. Die Frage war ja, können diese Schutthaufen, können die Steine wieder lebendig werden? Doch, es gibt einen Gott im Himmel, der lebendig machen kann.
Amen.
Der aus dem, was Satan zerstört, vernichtet und zum Schutthaufen gemacht hat, aus dem kann Gott etwas Neues, etwas Wunderbares machen. Und wir tun immer wieder gut, wenn wir nicht auf uns selber schauen, sondern wirklich dem Herrn im Glauben die Ehre geben, ihm ganz und gar vertrauen. Der Ungläubige spricht, was machen diese ohnmächtigen Juden dort? Ja, aber was heißt ohnmächtig? Wir sind, das Wort Ohnmacht kommt ja von ohne Macht. Ist nur ein schönes Hauptwort zusammengesetzt. Dass wir ohne Macht sind, das wissen wir auch. Aber dass wir einen allmächtigen Gott haben, das wissen wir auch. Und mehr brauchen wir nicht. Wir sagen nicht hier, wir haben's und wir können's. Wir sagen, Herr, hier sind wir. Wir können's nicht. Hat nicht unser Herr gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun? Und das haben wir schmerzlich zu spüren bekommen. Ohne ihn können wir nichts tun. Aber mit ihm können wir Feindesscharen überrennen,
Amen.
Über die Mauern springen.
Ja.
Mit ihm und durch ihn können wir Sieger sein und werden wir Sieger sein.
Amen.
Kann aus diesem Schutthaufen, an dem die ohnmächtigen Juden sich nun finden, zurückgekehrt oder dageblieben? Der Zustand war für beide Parteien der gleiche. Und ich hoffe, dass wir heute die Lektion daraus lernen. Ob zurückgeblieben, ob in der Gefangenschaft gewesen, der Zustand ist der gleiche. Das Haus des Herrn ist in Trümmer gegangen. Aber die Frage, die hier steht, die kann sehr gut beantwortet werden. Was machen die ohnmächtigen Juden? Man kann sagen, ja, was will diese kleine Gruppe dort, die sich da einbildet, von Gott besonders begnadigt zu sein? Ihr wisst ja, wie die Leute sprechen. Die sagen, wenn das eine Sache von Gott wäre, dann wird doch Papst und alle Welt davon sprechen und dann würden die Massenmedien davon berichten. Wie oft habe ich das doch schon gehört? Ja, man hat noch nie etwas von dieser Sache erfahren. Ja, wie kommt das denn? Ja, das frage ich mich auch. Es wird wohl höchste Zeit, dass es zur Erfahrung gebracht wird bei den Menschen. Und vertut euch nicht, so gewiss wie damals unter allen Völkern bekannt wurde, dass eine Gefangenschaft stattfand, wurde bekannt, dass das Volk Gottes zurückkam und dass der Herr mit ihnen war, dass die Bauten vollendet wurden und der Gott des Himmels mit seinem Volk Israel aufs Neue war. So soll es auch in diesen Tagen offenbar werden, dass wir nicht irgendjemand sind, sondern die zurückgekehrte, neu auferbaute Gemeinde des lebendigen Gottes.
Amen.
Nicht ein frommer Verein mit einer neuen Richtung, sondern Leib des Herrn, lebendige Bausteine an dem heiligen Bau des heiligen Gottes.
Amen.
Und wiederum zu diesem Text zurück. Ich lese ihn, damit ich nicht eigene Worte gebrauche. Und zwar Vers 34, zweiten Teil. Was machen die ohnmächtigen Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Fragezeichen. Werden sie jemals Opfer darbringen? Fragezeichen. Werden sie damit eines Tages zu Ende kommen? Fragezeichen. Werden sie die Steine, die doch verbrannt sind, aus dem Schutthaufen lebendig machen? Fragezeichen. Ein Fragezeichen nach dem anderen. Aber Gott hat hinter all diese menschlichen Fragezeichen ein ganz kräftiges Ausrufezeichen gesetzt. Aber ganz mächtig. Und hat sein Wort unter seinem Volke bestätigt. Und hat das Unmögliche möglich gemacht. Und dasselbe wird in diesen Tagen geschehen. Man kann ruhig sagen, Da gibt's eine kleine Gruppe, die glauben, dass sie Gottes Wort nun richtig verstehen und denken, sie sind etwas Besonderes. Wir denken gar nichts. Wir glauben nur, wie die Schrift sagt, und fühlen uns geehrt, dass Gott uns so in Gnaden heimgesucht hat, als die Geringsten in Gnaden angesehen, dass wir wirklich glauben dürfen, wie die Schrift gesagt hat. Und auch darüber freuen wir uns und sind dankbar, dass wir nicht in verschiedene Richtungen gewandert sind, sondern in die göttliche Richtung, und dass wir geduldig ausharren, bis die Stunde Gottes schlägt und der Bau Gottes vor unseren Augen ersteht und der Herr sich wieder neu offenbaren kann. All diese Fragezeichen, was machen die ohnmächtigen Juden? Werden sie damit zu Ende kommen? Werden sie eines Tages Opfer darbringen? Werden sie die Steine wieder lebendig machen? Es war doch nicht an den Juden gelegen. Es war der Gott des Volkes Israels, der das alles möglich gemacht hat. Würde man uns, mich oder uns hier fragen, meint ihr, dass ihr es schaffen werdet, du liebe Zeit? Wir würden sofort sagen, wir haben noch gar nicht angefangen, es zu schaffen. Aber wir stellen uns Gott zur Verfügung. Und er kann sogar aus Gefäßen, die vorher misslungen sind, aus denen kann er brauchbare Gefäße machen. Oft haben wir es doch schon gesagt, wie es dem Propheten Jeremia gezeigt wurde in der Töpferstadt oder Werkstatt. Er sollte hingehen und er sah, wie der Töpfermeister ein Gefäß macht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe alle Berufe gern, kann keinen richtig, aber den ich am liebsten sehe, ist die Töpferscheibe. Ich habe einige Male zugeschaut, mit innerer Begeisterung voll und ganz zugeschaut, wie das Gefäß geformt wird. Es ist einfach majestätisch zuzuschauen, wie da der Klumpen auf diese Scheibe geklatscht wird, und dann geht das los. Nur wissen, wie der Finger und die Hände gemacht werden, und plötzlich das Ding wird immer größer. Und ehe man sich richtig versehen hat, hat man einen Krug von dieser Größe und denkt, ja Moment mal, das war doch eben noch nur noch ein Klumpen hier, ein wenig, eine Masse. Ja. Und jetzt, das habe ich einige Male gesehen, nicht mal auch in Israel, einmal sogar in Israel, stimmt's? Ihr, die ihr dabei wart. Aber ich habe das auch schon anders gesehen. Es gibt Länder, da sind es Spezialisten. Davon leben sie. Und das ist eine solch wunderbare Sache, wie das zustande kommt. Unser Herr sagte dem Propheten Jeremia, gehe in eine Töpferwerkstatt, als da will ich mit dir reden. Und was bekam er zu sehen? Was hat Gott mit ihm gesprochen? Ein Gefäß war misslungen. Und der Töpfer hat es wieder zu Bruch gehen lassen. Wenn du und ich eine Vase zerschlagen, besonders wenn sie kostbar war, tut's uns leid, oder ein Teller, denn der ist für immer kaputt. Aber wenn der Herr es tut, dann ist er nicht für immer kaputt. Unter seiner Hand kann das Feste wieder weich werden, zu einer Masse werden, die er neu formen kann. Amen. Und das hat der Prophet Jeremia miterleben dürfen. Ja. Wenn wir etwas zerschlagen, bleiben Scherben übrig. Wenn der Herr zerschlägt, dann baut er wieder auf, dann formt er neu. Er kann aus einem Gefäß, das zu Unehren war, ein Gefäß machen, das zu seiner Ehre gereicht. Wie viele Stellen könnten wir noch lesen? Ich bin gestärkt durch all diese Bibelworte, durch das Handeln Gottes. Es kam doch nicht darauf an, dass Menschen sich besonders hervortaten, sondern dass Gottes Volk zu der bestimmten Zeit erkannte, was gerade im Plan Gottes geschehen sollte. Und dass sie diesem Plan Gottes zustimmten und sich in diesen Plan Gottes hineinfügen ließen. Darauf kommt es an. Und darauf kommt es heute noch an. Amen. Nicht nur zu wissen, was Gott verheißen hat, sondern sich ihm zur Verfügung zu stellen und sagen, Herr, was immer die Menschen an Bemerkungen machen, soll uns überhaupt nicht stören. Wir wissen, was du verheißen hast, und wir wissen auch selber, dass wir ohnmächtig sind, dass wir nichts können, aber genauso wissen wir, dass der Herr allmächtig ist. Und dies ist wirklich nicht die Zeit, dass jeder an seinem eigenen Hause baut. Ich spreche jetzt geistlich. Irdisch haben wir ja alle unsere Häuser oder Wohnungen. Ich spreche von dem Bau Gottes, von der Gemeinde des Herrn, die einen einzigen Leib bildet. So möge Gott uns und allen, die zu seinem Volke gehören, jetzt Gnade schenken, zu erkennen, dass die Zeit nicht mehr da ist, dass der eine seine Gruppe baut und der andere wieder seine und jeder seine eigene Richtung geht. Dies ist nicht die Zeit der eigenen Wege und der eigenen Bauten. Es hat nicht gereicht. Wir haben getrunken, der Durst wurde nicht gestillt. Wir haben gegessen, wurden nicht satt. Jetzt soll sich das alles wenden. Ich hoffe, dass Gott uns erhört und dass die Zeit der Wende da ist. In unserem Lande ist ja der Begriff Wende zu einem Spottwort geworden, wie man es begreifen will. Aber wir sprechen wirklich von einer göttlichen Wende. Die Zeit ist da, nicht an der eigenen Sache tätig zu sein, sondern, wie Bruder Russ heute anstimmte, die Sach ist dein, Herr Jesus Christ, die Sach, an der wir stehen. Und wenn ich nicht wüsste, nicht hundertprozentig wüsste, dass das Gottes Werk ist, ich würde wahrhaftig genug sein, um meine Bibel zuzumachen und mich nach drüben zu begeben. Aber weil ich weiß, dass es Gottes Werk ist, an dem wir stehen, sollen alle anderen die Türen zumachen und Gott wirken lassen und sich ihm unterordnen, damit endlich der Leib des Herrn wirklich zusammenfindet und die Steine herausgenommen werden können aus all dem Schutt und dass der Herr sie lebendig machen kann. Das gefällt mir am besten in diesem Text. Ohnmächtige Juden, allmächtiger Gott. Verbrannte, unbrauchbare Steine, können sie wieder lebendig werden? Ja, sie können wieder lebendig werden, weil es einen lebendigen Gott gibt, der einen lebendigen Tempel baut. Und dieser lebendige Tempel ist seine Gemeinde. Und es ist seine Sache, lebendig zu machen. Unser Gott macht lebendig. Er mache uns aus Gnaden lebendig. Stimme uns froh. Nicht als Menschen, die sitzen bleiben und sagen, wie sollen wir die Harfen Gottes spielen auf fremdem Boden? Wir sind nicht mehr auf fremdem Boden. Wir sind zurückgekehrt. Wir können den Lobpreis anstimmen. Wir dürfen glauben, dass dieses der Tag ist, den Gott wirklich gemacht hat. Amen. Als das Volk Israel noch in Babylon war, kamen die Spötter vorbei und sagten, ja, singt uns doch jetzt eure Zionslieder. Nehmt doch die Harfen von den Weiden, spielt uns und singt uns. Die haben nicht gespielt und haben nicht gesungen. Was haben sie gesagt? Wie können wir die Lieder unseres Gottes auf fremdem Boden singen? Sie blieben stille, aber als sie zurückgekehrt waren, soll ich euch vorlesen, was da geschah? Da erdröhnte die ganze Erde. Da geschah wirklich etwas Außergewöhnliches, weil das ganze Volk, das ja vorher noch den Tempel in seiner ursprünglichen Form gesehen hatte, ihn nun neu erbaut gesehen hat. Und dann könnt ihr es alles selber nachlesen, was da geschah. Ich lese aus Nehemia, dem 8. Kapitel, den uns allen sehr bekannten Text, den wir des Öfteren schon gelesen haben. Und auch hier der zweite Teil von Vers 9. Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig, hatte ich es gesagt, Nehemia 8, zweiter Teil von Vers 9. Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Das ganze Volk hatte nämlich beim Anhören der Worte des Gesetzes zu weinen begonnen. Dann fuhr er fort. Geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und lasst auch denen, für die nichts zubereitet ist, Anteile zukommen. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht niedergeschlagen, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. So beruhigten denn die Leviten das ganze Volk, indem sie sagten, seid still, denn der Tag ist heilig und seid nicht niedergeschlagen. Da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und Anteile zu bekommen und ein großes Freudenfest zu feiern, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte.
Amen.
Amen. Amen. Dazu braucht nichts mehr gesagt zu werden. Sie hatten die Worte, die ihnen vorgelesen worden waren, verstanden. Sie hatten begriffen, was Gott in ihrer Mitte tut. Und schon gingen sie hin, um zu essen und zu trinken. Vorher haben sie gegessen, wurden nicht satt, haben getrunken und es reichte nicht aus. Überall ein Mangel. Jetzt die Fülle. Die Stunde Gottes hatte geschlagen. Fürchtet euch nicht, der Herr ist mit euch. Wir glauben, dass Gott wirklich mit seinem Volke ist. Wenn er nicht mit denen ist, die ihn lieben, ihm glauben, sein Wort befolgen, mit wem soll er dann sein? Doch Gott ist mit uns. Und wir harren aus auf diesen herrlichen Tag, an dem alle Steine aus allem Schutt herausgenommen, lebendig gemacht und zu einem heiligen Bau Gottes zusammengefügt worden sind. Und dazu spricht Gott durch den Propheten Zacharia, nicht durch Heere und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist soll es geschehen,
Amen,
spricht der Herr. Wir haben mit einem mächtigen Geisteswirken zu rechnen. Und ich glaube von Herzen daran. Der Schwächste wird dann sein wie David und der Stärkste wie der Engel des Herrn. So steht schon im prophetischen Wort geschrieben. Wir tun gut, wenn wir alle Verheißungen lesen. Dann kommt Freude auf. Dann kommt Gewissheit auf. Dann haben wir Trost und Zuversicht zu unserem Herrn. Möge auch das, was an diesem Wochenende hier gebracht wurde aus dem Worte Gottes, uns allen und denjenigen, die es hören werden, mögen alle gesegnet werden. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Er wird sich neu offenbaren.
Amen.
Er sendet sein Wort voraus, um uns wissen zu lassen, was er zu tun vorhat. Und dann folgt er seinen Worten und erscheint da, wo Menschen sein Wort glauben und bestätigt sein Wort an denen, die es im Glauben aufgenommen haben und macht es in ihnen und durch sie zur göttlichen Realität.
Amen.
Niemand spreche von den ohnmächtigen Gläubigen, sondern von dem allmächtigen Gott. Niemand frage, ja, was wird daraus werden und wie soll es enden und wie kann es weitergehen, sondern jeder spreche, dieser Tag ist dem Herrn heilig.
Amen.
Ihm sei die Ehre und der Lobpreis jetzt und in alle Ewigkeit. Könnt ihr es glauben?
Amen.
Amen. Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Amen.
Amen.
Lasst uns aufstehen und dem Herrn die Ehre geben.
Liebe Brüder und Schwestern, wir haben kostbare Gottes Worte gehört und wir haben auch gehört, dass das Volk Gottes, die Juden, verachtet wurden und verschmäht wurden. Es kann uns in diesen Tagen desgleichen ergehen, aber eins müssen wir beachten, sie gaben nichts darum, was ihre Feinde und die Widersacher sagten und behaupteten, sondern sie glaubten ihren Gott.
Amen.
Und
Amen.
Die Verheißungen, die ihnen durch die Propheten gegeben wurden.
Amen.
Und setzten ihr Vertrauen auf den Herrn.
Amen.
Sie schauten auf den, der ihre Hilfe ist.
Amen.
Das Gleiche ist auch in unseren Tagen. Ich möchte euch alle aufrufen, wenn der Feind an euch herantritt und sagt, was die da euch erzählen, das braucht ihr gar nicht wahrzunehmen. Die sind sowieso nicht auf den richtigen Wege. Ich will euch etwas sagen. Wir gehen nicht unseren eigenen Weg. Wir gehen den Weg des lebendigen Gottes.
Amen. Amen.
Und wollen es mit solchen Schwindlern und Schwätzern, die herankommen, nichts zu tun haben.
Nein.
Sondern wir weisen ihnen den Weg,
Amen.
Dass sie dahin gehen, wo sie hergekommen sind.
Ja.
Liebe Brüder und Schwestern,
wir
sagen das nicht so. Der Feind ist aus,
die
Gläubigen zu zerstören.
Ja.
Sie können kommen in einen Lammsfell, so schön, so gläubig, so besserwissend. Aber ihr Lieben, wir brauchen keine Besserwisser.
Nein.
Und Gott auch nicht. Sondern wir glauben dem lebendigen Worte Gottes.
Amen. Amen.
Das ist unsere Kraft und unsere Stärke.
Ja.
Und so bitte ich euch, ihr werdet sehen, der Feind wird herantreten.
Ja.
Er wird versuchen, euch von dem Wege abzuleiten. Aber seid auf der Hut.
Ja.
Und denket, dass der Herr zu uns geredet hat.
Amen.
Und
Amen.
Dass er uns alles in allem geworden ist.
Amen.
Brüder und Schwestern, wenn Gott zu uns redet, dann ist auch der Feind bemüht, um sein Werk auch zu treiben.
Ja.
Wir haben es aus der Schrift gesehen.
Ja.
Als die Israeliten begannen, die Juden,
dann
war der Feind schon da. Wo nichts begonnen wurde, dann war er auch nicht da.
Ja.
Aber als begonnen wurde, war er da. Und so ist auch in unseren Tagen. Gott hat begonnen und er tut sein Werk. Und dann wird auch der Feind da sein. Merken wir uns das. Aber ihr könnt ihm widerstehen.
Amen.
So wie unser Herr ihm widerstanden hat.
Ja.
Seht, auch als in unseren Tagen des Herrn, als er anfing zu wirken, hat sich der Feind aufgemacht. Aber wie war es bei ihm? Er hat ihm widerstanden.
Ja.
Und zwar mit den Worten.
Amen.
Merken wir darauf. Der Feind kam auch mit den Worten.
Ja.
Er kam auch mit dem Wort.
Ja.
Aber Jesus konnte sagen, es steht wiederum geschrieben.
Amen. Amen.
Und somit musste der Feind weichen.
Ja.
Liebe Brüder und Schwestern, ich weiß nicht,
Nein.
weshalb mir diese Worte jetzt aus Gnaden zuteil geworden sind.
Ja.
Aber ich musste sie sagen. Denn es wird bestimmt geschehen.
Ja.
Und ich bitte euch alle, seid auf der Hut. Es werden Menschen an euch herantreten und werden anfangen, euch irgendwas einimpfen zu wollen. Aber denkt daran, wir haben Gottes Wort gehört.
Amen.
Und das
Amen.
Ist maßgebend.
Amen.
Gelobt sei dein herrlicher und wunderbarer Jesus-Namen.
Ja.
Amen.
Amen.
Lasst uns anbeten.
Oh Gott.
Treuer Gott,
Halleluja.
Wir danken dir aus der Tiefe
Halleluja.
Unserer Herzen
Halleluja.
Für dein mächtiges Halleluja. Wort.
Gott.
Für deine Verheißungen,
ja, Herr.
Für alles, was du uns
ja,
aus Gnaden darreichst,
oh
Herr,
oh
in dieser Zeit, in dieser Stunde,
Jesus.
In der wir angekommen sind, Herr.
Mein
Herr, du wirst eine Schar haben,
Halleluja.
Die widerstehen, Herr,
oh
dem Feind, Herr, wie auch in jenen Tagen, o Herr. Sie haben angefangen dann, deinen Namen zu preisen. Sie konnten sich dann erfreuen, weil sie die freudige Zuversicht von dir zugesprochen bekamen, Herr, dass sie nicht mehr traurig sein brauchten, sondern sich erfreuen durften in deiner Gegenwart. Und sie durften essen, sie durften trinken, sie durften sich freuen in ihrem Gott, der die Verheißung wahrgemacht hat in ihrer Zeit. Halleluja. Herr, so dürfen auch wir hinzutreten, dürfen essen, dürfen trinken, dürfen uns erfreuen in deine Gegenwart, weil wir dein Volk sind, die Herde deiner Hand, weil du uns erkauft hast mit deinem Blute. Der Feind hat kein Anrecht an dein Volk, Herr. Preis und Dank, Ruhm und Anbetung sei deinem Namen. Halleluja. Nimm in die Ehre, nimm in den Preis und die Anbetung, du Sieger von Golgatha. Wir beten dich an für diese kostbare Gnade, für diese Gnadenstunden, in denen wir auferbaut werden durch dein Allmachtswort, Herr. Preis sei dir und Ehre und Anbetung in Jesu Namen. Amen.
Amen.